heutige Thema von Fact ist Sinn oder Unsinn von Impfungen. Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Eltern, Impfungen sind das Beste, was die moderne Medizin zu bieten hat. Sie schützen wirksam vor Krankheiten, Risiken und Nebenwirkungen, gelten als vernachlässigbar. Wer sein Kind nicht impfen lässt, handelt verantwortungslos und gefährdet Volksgesundheit. So lautet die schulmedizinische Aussage zum Impfen. Was ist dran, was ist wahr, was ist der Sinn oder Unsinn der Impfungen? Wir gehen heute in dieser Sendung von Fact is der ganze Sache auf den Grund.
Liste, ja, da stehe ich. Ja, du musst mir schon verzeihen, aber ich liebe mich. Das, obwohl ich überaus und durchaus kritisch bin, hab ich den ganzen lieben langen Tag nur an mich im Sehen. Ich habe über meinem Bett einen Spiegel angebracht, damit mein eigenes Spiegelbild mir meinen Schlaf bewahrte. Ich will niemanden wollen, nein, ich will, dass man mich will. Bis ich kriege, was ich brauche, halte ich niemals still. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist.
Liebe kommt von Lieben und ich fange bei mir an, damit ein bisschen gibt. Eines Tages du mal dran. Ich gebe meinem Ego täglich die spezielle Kur. Ne, meistens gebe ich mir gleich alles und am liebsten pur. Sure. An jedem Tag, an dem es mein Weltbild länger gibt, erkenne ich mich selbst und ich bin neu verliebt. Die Sterne strahlen meinen Namen in das Firmament, damit der helle neuen Augen brennt.
Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir was hat er denn, was kann er denn, was macht er denn, was redet er denn, wer glaubt er, dass er ist? Was ist er denn, was hat er denn, was kann er denn, was macht er denn, was redet er denn, wer glaubt er, dass er ist?
Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist.
Heute bei Fact is, wie gesagt, geht es um Sinn oder Unsinn von den Impfungen. Am Mikrofon ein weiteres Mal für euch, der David Ebischer. Wie lachen Sie ihm doch ging schön an, die wunderschönen vierfarbigen Hochglanzprospektchen in den Arztpraxen, Postschalter oder sogar Bankschalter über Impfungen. Und was steht da nicht alles Wunderbares drin? Da liest man zum Beispiel Aussagen wie die folgende. Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Eltern, Impfungen sind das Beste, was die moderne Medizin zu bieten hat. Sie schützen wirksam vor Krankheiten, Risiken und Nebenwirkungen, gelten als vernachlässigbar. Wer sein Kind nicht impfen lässt, handelt verantwortungslos und gefährdet Volksgesundheit. So lautet die schulmedizinische Aussage zum Impfen. Eine wachsende Zahl von Impfkritikern hingegen meint, dass der Impfgedanke auf unbewiesenen Hypothesen beruht. tun und verweist darauf, dass selbst die alten Impfpioniere ihre Kenntnisse am Ende von ihres Lebens angezweifelt haben oder gar, wie im Fall Louis Pasteurs, der Schönfälschung von ihnen Experiment überführt worden sind. Kritiker bemängeln weiter, dass keine unabhängige Studie existieren, die klar beweisen, dass geimpfte Kinder besser vor den beimpften Krankheiten geschützt sind als ungeimpfte. Und sie weisen auf Zahlen hin, die das Gegenteil nahelegen, dass nämlich gegen eine Krankheit X geimpfte Menschen sogar häufiger an X erkranken als nicht geimpfte. Eine ganz bekannte Kritikerin von diesen Impfungen ist Danita Petek-Dimmer. Sie hat unter anderem auch Bücher geschrieben, haltet sehr interessante Vorträge. Ich möchte euch heute ein paar Ausschnitte aus ihm von diesen Vorträgen von der Frau Anita Petek-Dimmer laufen, damit ihr ein bisschen hört, wie die Argumentation der Gegner der Impfungen funktioniert und wie die Beweislage ebenfalls sehr, sehr eindrücklich geschildert wird, so dass man durchaus eigentlich muss sagen, hat das noch eine Spitz da mit diesen Impfungen oder ist das alles ein Witz? Also Spitz oder Witz? Lassen wir also kurz in den Vortrag von der Anita Petek-Dimmer einkommen.
Grüß Gott, meine Damen und Herren. Einige von Ihnen kennen mich sicher. Ganz zu Beginn meiner Karriere, ich mache das jetzt, hatte jetzt seit über 15 Jahren schon Vorträge zu diesem Thema. Ganz zu Beginn bin ich immer wieder angegriffen worden, eben weil ich keine Ärztin bin. Und das hat mich damals ein bisschen handicapiert, weil ich regelrecht Minderwertigkeitskomplexe hatte. Habe dann aber feststellen müssen im Laufe der Jahre, und das ist mir von sehr vielen Ärzten bestätigt worden, dass ich eigentlich froh und dankbar sein muss, dass ich keine Ärztin bin, weil ich das Ganze nämlich so vorurteilsfrei anschauen konnte. Und jetzt bin ich wieder zufrieden. Und das Wissen, was ich jetzt habe, das ist jedem Arzt gleichgestellt. Also eigentlich ist das ganz gut irgendwie. Der Weg ist immer richtig. Nur meint man manchmal, man macht einen Umweg. Ich möchte beginnen mit ein bisschen Geschichte. Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen die Geschichte streifen, damit man weiß, wie lange es das überhaupt schon gibt, was man sich anno dazu mal dazu gedacht hat und überhaupt, wie der Weg von vor 200 Jahren, bis sogar über 200 Jahre bis heute, wie das Ganze sich so ein bisschen eingespielt hat und warum wir heute diese Impflobby haben, die vorhanden ist und wo natürlich mehr oder weniger jeder von uns ein bisschen drunter zu leiden hat. Edward Jenner, das ist ein englischer Arzt, er hat damals, 1796, hat er mit der Pockenimpfung angefangen. Es gab zwar hunderte von Jahren vorher schon so ein bisschen so Probiererei mit der Pockenimpfung, aber richtig offiziell ist die erste Pockenimpfung 1796 eingeführt worden. Dann kommt als nächstes Louis Pasteur, das ist der Franzose, er ist kein Arzt, genauso wie ich, da war auch kein Arzt, stellen Sie sich mal vor. Er ist Chemiker von Beruf gewesen und auf ihn beruht eigentlich die gesamte Impfindustrie, auf Louis Pasteur. Nicht Edward Jenner, obwohl er mit der Pockenimpfung angefangen hat, sondern Louis Pasteur ist eigentlich derjenige, auf dem heute diese ganze Infektionstheorie, sie heißt ja heute noch Infektionstheorie, selbst von den Befürwortern, auf dem das aufbaut, das geht von Louis Pasteur aus. Und deswegen fühle ich mich eigentlich auch in sehr guten Kreisen, weil der gute Mann war nämlich genauso wenig Arzt wie ich und trotzdem steht heute die gesamte Impfindustrie auf ihm. Er hat die Tollwutimpfung 1885, das war also die erste Impfung, die er initiiert hat, dann kam noch Milzbrand und so weiter, kamen noch ein paar andere dazu, wo er ein bisschen rumexperimentiert hat, aber diejenige, mit dem er eigentlich so ganz groß quasi in das Impfgeschäft eingestiegen ist, das war eben die Tollwutimpfung. Dann gibt es noch einen Deutschen, er war Arzt, Dr. Robert Koch, hat 1928 die Tuberkuloseimpfung entwickelt. Von der Impfung wissen wir ja schon einiges. Pockenimpfung, ich nehme an, die meisten von Ihnen sind noch gegen Pocken geimpft. Es gab ja sogar in Deutschland über 100 Jahre eine Zwangsimpfung gegen Pocken. Tollwutimpfung hoffe ich, dass die meisten nicht damit zu tun gehabt haben. Tuberkulose gehe ich auch mal voll aus, dass die meisten von uns, von den Älteren wenigstens, die Impfung leider auch noch haben. Ich möchte ganz kurz über Edward Jenner und Anschluss dann daran noch über Pasteur, möchte ganz kurz zeigen, wie und warum diese Impfindustrie diese Größe erreicht hat heute und warum, auf was für einer Grundlage, und wenn Sie das sehen, dann werden Sie den Kopf schütteln, auf was für einer Grundlage unser Impfglauben heute beruht. 1798 hat Edward Jenner, der englische Arzt, hat er einen Bericht geschrieben über 23 Pockenfälle. Das ist die Initiation gewesen zu dieser Pockenimpfung. 14 Personen, die in diesem Bericht geschrieben worden sind, das ist die Grundlage von der Impferei heute, die waren gänzlich ungeimpft, die sind trotzdem mit aufgenommen worden, die sind erkrankt, ganz normal an Pocken, sind wieder genesen und die hat er mit in seine Studie quasi mit aufgenommen und als Beweis, dass die Pockenimpfung funktioniert. Aber die sind überhaupt gar nicht geimpft worden. John Baker ist ein 5 Jahre alter Bub, der ist wenige Tage nach der Impfung gestorben. Jahre später ist das erst veröffentlicht worden. Edward Jenner hat versucht, das selber zu vertuschen. Das wurde in seinem Bericht überhaupt gar nicht erwähnt. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Fälle einzeln runterleiern. Einzig 4 Fälle von den 23, die er berichtet hat, die können als echte Beweise gelten. Nur 4 Fälle. Und auf diesen 4 Fällen ist die Pockenimpfung aufgebaut worden und auf diesen 4 Fällen sind über 100 Jahre lang die Menschen in den meisten Ländern, außer der Schweiz, wir waren wieder mal ein Einzelgänger, Gott sei Dank möchte ich sagen, sind die Menschen auf der ganzen Welt mehr oder weniger zwangsgeimpft worden. Auf 4 einzelne Fälle beruhend, wenn wir uns das heute vorstellen. Diese Fälle, die sind nur wenige Wochen vor dem Abfassen des Berichtes, sind diese Menschen geimpft worden. Das kommt erschwerend noch dazu. Das heißt, es hat keine Nachbeobachtungszeit gegeben. Niemand konnte wissen, sind die jetzt geschützt oder sind sie nicht geschützt? Was haben die jetzt für Nebenwirkungen? Kein Beweis über die Höhe und die Dauer vom Schutz hat es jemals gegeben. Und trotzdem ist auf diesen 4 Fällen, wie gesagt, sind 100 Jahre lang Millionen von Menschen zwangsgeimpft worden. Bis dann 1978 in Deutschland ist ja die Impfpflicht oder aufgehoben worden, beziehungsweise die Impfung ist ja dann verboten worden. In der Schweiz, wie gesagt, gab es nur 2, 3 Kantone, die Impfpflicht überhaupt eingeführt haben und das nur über 2, 3 Jahre. Übrigens ist die Schweiz eins der wenigen Länder gewesen, wo es nie eine Pockenepidemie in dem Ausmaß gegeben hat. Und wissen Sie warum? Weil wir keine Pockenimpfung hatten. Das ist der einzige und wahre Grund. Das Ganze nachlesen. Jenner hat ein Buch, also so ein kleines Büchlein, wo das beschrieben ist, Inquiry. Ich kann euch gerne nachher nochmal die Quelle angeben. Das kann man heute immer noch auf Original Englisch im Nachdruck kann man das immer noch beziehen. Unsere Wissenschaft und mit ihr die heutige moderne Medizin mit ihrer gesamten Impfindustrie, die bauen ihren Glauben an die Pockenimpfung auf ein wackelndes Fundament von 4 Fällen auf und impfen auf dieser niemals nachträglich bewiesenen Grundlage seit mehr als 200 Jahren mehr oder weniger die gesamte Menschheit. Und bis heute hat niemand das wirklich offiziell hinterfragt, sondern es wird einfach weiter so gemacht.
Das einmal der erste Teil vom Vortrag von der Frau Anita Petek-Dimmer. Wir machen eine Auflockerung und ein bisschen Musik und danach geht es gerade weiter nahtlos mit dem Vortrag.
You listen. inside you care. So get down, down here beside me.
Pasteur an, der Franzose Louis Pasteur hat mit Speichel von tollwütigen Hunden experimentiert, er hat ihn denen entnommen und hat den dann mit einer Schüssel Bouillon, also das ist tatsächlich das Zeug, was man trinkt, gell? Die Bouillon, gell? Hat die vermischt und hat dann zugewartet und da hat sich nichts getan, da kann sich überhaupt gar nichts tun, wenn sie lange genug warten, setzt sich vielleicht Schimmel ab, aber sonst kann sich da überhaupt nichts tun und hat dann gefunden, da kann irgendwas nicht stimmen. Dann hat sich Warum das nicht stimmt, heute weiß man das, damals wusste man das noch nicht, weil nämlich im Speichel von einem Hund überhaupt gar keine Tollwutviren enthalten sind. Die hätte er bis an und dazu mal da liegen lassen können. Pasteur konnte keine Veränderungen finden in der Bouillon, gell? Und dann hat er beschlossen, der Tollwuterreger müsse aus dem Grund derart äußerst winzig sein und unsichtbar und anspruchsvoll natürlich und hat ihn Virus genannt. Dieses Ding, was er nicht finden konnte. Virus heißt Gift. Die moderne Medizin hat seit damals diesen Begriff aufgenommen für das heute unter Viren, das wissen Sie alle, was das ist, ein Krankheits, sogenannt Herr, ich möchte das mit sogenannt und Anführungszeichen geschrieben sehen, ein Krankheitserreger. Pasteur hat diesen Begriff Virus anno dazu mal geprägt und aufgenommen in die Medizin und heute tun sie alle so, als ob sie wüssten, von was wir reden. Sein Weltruhm, den hat er wirklich erlangt, Louis Pasteur, meiner Meinung nach überhaupt nicht zu Recht, aber trotzdem, hat am 6. Juli 1885 hat eine Mutter ihren 9-jährigen Sohn, Josef Meister, die kamen aus dem Elsass und die sind nach Paris gefahren mit dem Zug und sind und haben, nein, da war es mit der Kutsche, glaube ich sogar, und der Bub, der ist 48 Stunden vorher, man beachte die Zahl, 48 Stunden vorher, an 14 verschiedenen Stellen von einem tollwütigen Hund gebissen worden. Und der Ruhm Pasteurs, er hatte es damals noch nie einen Menschen gegeben, sondern immer nur die armen Schafe, die dann reihenweise nachher gestorben sind, aber da hat keiner drüber gesprochen. Und dann hat er, also so steht es in der Geschichtschronik drin, nach langem Ringen mit sich selber, das Ringen hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert, wenn man das genau liest, hat er dann beschlossen, diesen Bub zu impfen, weil er gesagt hat, der hat sowieso keine Überlebenschance mehr, entweder impfe ich ihn oder er stirbt sowieso, weil vor einem tollwütigen Hund, sagt man ja auch heute noch, was übrigens auch nicht stimmt, stirbt man grundsätzlich. Der Junge ist nach drei Wochen lang hat er jeden Tag eine Spritze erhalten, und zwar in die Bauchdecke rein, das ist extrem, das ist unglaublich schmerzhaft, muss ich vorstellen, ein Kind, gell? Nach 3 Wochen, Louis Pasteur schreibt in seinem Tagebuch, hat er geschrieben, der Junge blieb gesund, also nicht, er hat selber das Wort geheilt, hat er sich nicht traut, in den Mund zu nehmen, der Junge blieb gesund. Pasteur ist nur durch diesen einzigen und alleinigen Fall ist er berühmt geworden. Er musste nie wieder irgendetwas beweisen. Die ganze Welt hat nachher, bis nach Russland, der Zar, alle wollten seinen Impfstoff haben. Nur durch diesen einzigen und alleinigen Fall. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, warum dieser einzige und alleinige Fall überhaupt gar keinen Beweis ist, dass diese Impfung überhaupt funktioniert. Pasteur hat damals die sogenannte aktive Impfung angewandt. Das ist das, was wir unterscheiden ja in aktive und passive Impfungen. Aktive Impfung ist das, was uns heute verabreicht wird, wo man dann sagt, der Körper muss selber aktiv Antikörper bilden. Und heute weiß man, wenn man im Fall von Tollwut nur die aktive Impfung erhält und nicht auch gleich, also so lehrt man heute, nicht weiß man, sondern so lehrt man, ist ja ein Unterschied. Da, wenn man nicht beide Impfungen gleichzeitig erhält, dann nutzt das nichts, dann stirbt der Mensch. Pasteur hat damals nur diese aktive Impfung angewandt. Der Biss lag mehr als 48 Stunden zurück, das haben wir vorher schon gesehen. Heute weiß man, dass die Impfung gegen Tollwut in den ersten 24 Stunden nach dem Biss verabreicht werden muss, weil sonst, sagt man, funktioniert das Ganze nicht mehr, sonst stirbt der Mensch. Josef Meister wurde in die Bauchdecke geimpft, anno dazumal. Heute lehrt man, dass diese Art, also dieser Ort des Impfens völlig falsch ist, sondern man muss an ganz andere Orte hineinimpfen. Also und zwar direkt, es wird heute direkt, also in die Wunde direkt hineingeimpft. Dann kommt noch erschwerend hinzu, dass 2 Männer, die versucht haben, den Hund von dem Kind oder umgekehrt zu trennen, als der Bub gebissen worden ist, die sind ebenfalls von dem Hund gebissen worden und die sind nicht mit nach Paris zu Louis Pasteur transportiert worden. Das heißt, diese 2 Männer, die haben keine Impfung erhalten. Die 2 Männer sind gesund geblieben, von denen hat überhaupt keiner mehr gesprochen. Also das heißt, dass mit Sicherheit dieser Hund entweder gar keinen Tollwut hatte oder der Bub, der hat auch keine Tollwut bekommen, weil sonst wäre er nicht geheilt gewesen. Übrigens, Pasteur ist Chemiker und kein Arzt. Bitte beantworten Sie mir die Frage, wie ein Chemiker Tollwut diagnostizieren kann. Heute kann selbst ein Arzt keine Tollwut diagnostizieren, wenn er nicht einen Labornachweis hat. Einfach so, wenn der Patient in die Praxis kommt und wird untersucht, kann der Arzt das selbst bis und mit heute 2008 nicht einfach so diagnostizieren, geschweige denn anno dazumal. Ich möchte ganz kurz auf die Herstellung von den Impfungen eingehen. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie Impfstoffe hergestellt werden, weil wir dann wissen bereits, schon nur von der Herstellung her, dass hier erstens eine Impfung enormen Schaden anrichten kann und zweitens, dass eine Impfung eben doch nicht das tut, was uns immer wieder versprochen wird, nämlich einen Schutz verabreichen. Impfstoffe, die werden heute zum größten Teil immer noch auf Tieren gezüchtet, auf ihren Produkten, das wäre zum Beispiel ein Hühnerei, die sogenannte Grippeimpfung, oder eben auf dem Blut von Tieren. Das ist das sogenannte Medium, wo das Zeug, der Impfstoff dann heranwächst. Dann gibt es Impfstoffe, die sind auf abgetöteten menschlichen Föten produziert. Unsere Pharmaindustrie sagt, dass diese Art der Impfstoffherstellung, sie ist begeistert von dieser Art, und zwar aus folgendem Grund, weil das Ausgangsmaterial so günstig zu erstehen ist. Ich werde diesen Satz jetzt nicht kommentieren. Ich nehme an, dass jeder von Ihnen weiß und versteht, was hier gemeint ist. Jetzt geht es nicht mehr um Gesundheit. Jetzt geht es um Ethik und Moral. Und die ist mindestens so wichtig wie Gesundheit, wenn nicht noch wichtiger. Weil mit Ethik und Moral fängt nämlich unser Leben an und hört es auf. Und Gesundheit kommt irgendwann mal dazwischen. Rötelnimpfung und die Windpockenimpfung sind so produziert auf diesen abgetöteten Föten. Und zwar die ganze Welt benutzt diesen Impfstoff, Rötelnimpfstoff, so außer Japan. Die Japaner, die weigern sich eben aus ethischen Gründen, den anzuwenden. Die haben einen Rötelnimpfstoff, der ist auf Hundenierezellen gezüchtet. Wenn ich Leben achte und ehre, dann ist genauso unethisch, wenn ich ein Tier benutze und brauche, als wie einen Menschen. Dann gibt es Impfstoffe, die sind auf HeLa-Zellen produziert oder wachsen auf HeLa-Zellen oder HDC-Zellen. HeLa-Zellen, das Wort, dieser Ausdruck, wenn Sie sich das anschauen, das stammt von der Dame Henrietta Lacks. Das sind die Anfangsbuchstaben, die sind zu dem Namen HeLa zusammengezogen worden. Und zwar ist sie diejenige, von der die Krebszellen stammen. Die ist Mitte der 80er Jahre, ist diese Dame verstorben und die hat einen Krebs gehabt, der enorm schnell gewachsen ist. Und damals hat man sich gesagt, da waren etliche Ärzte und Wissenschaftler dabei, die der Frau dem Krebs quasi beim Wachsen zugeschaut haben. Und dann kam einer, das muss man nachvollziehen können, kam einer auf den Gedanken und sagt, wunderbar, den könnte man ja zur Impfstoffproduktion verwenden. Und das ist der Grund, warum heute sehr viele Impfstoffe auf der Art und Weise, auf der Basis produziert werden. Weil auf diese Art und Weise sehr schnell, sehr günstig und sehr viel Impfstoff produziert werden kann. Sie sehen, das hat nichts mit Gesundheit zu tun, sondern das geht um den Profit. Etwas anderes ist es überhaupt gar nicht. Die Pharmaindustrie ist heute neben der Rüstungsindustrie der zweitmächtigste Faktor in einem Land und in einem Land wie der Schweiz erst recht. Auf diesen menschlichen Krebszellen gezüchtet ist die Masernimpfung und die Mumpsimpfung. Es gibt bei uns in den industrialisierten Ländern gar keinen anderen Masern-Mumps-Impfstoff mehr, also auf einer anderen Basis hergestellt. Ein Teil der Tollwutimpfung ist ebenfalls unter anderem so produziert. Unsere Pharmaindustrie sagt, das macht überhaupt gar nichts, weil diese Impfstoffe, die werden so gereinigt und gefiltert, dass nachher, wenn dieser Impfstoff verimpft wird, da ist überhaupt gar nichts mehr vorhanden von diesen Krebszellen. Das stimmt nicht. Wenn man, und das können jeder von Ihnen ganz leicht nachvollziehen, besorgen Sie sich so eine Impfampulle, kratzen Sie das Etikett ab und dann bringen Sie das in ein Labor und die sollen untersuchen, was da drin ist. Und dann kommen diese Dinge wieder zum Vorschein. Diese Krebszellen sind nachträglich nachweisbar. Das weiß man. Das ist Tatsache, das muss man nicht überspielen. Und wenn sie nachweisbar sind, sind sie auch in der Lage zu schädigen. Da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren.
So viel also zum Vortrag im Teil 2 von der Frau Anita Petek-Dimmer. Wir machen auch ein bisschen Musik und dann geht es dann gerade weiter mit dem Teil 3 von diesem Vortrag.
Here I stand alone with this weight upon my heart. And it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line. And still this question keeps on spinning in my mind. What if I had never let you go? Would you be the man I used to know? If I'd stayed, if you tried, if we could only turn back time. Thank you.
Radio Kaiserreich.
Dann gibt es noch Impfstoffe, die sind auf Vero-Zelllinien gezüchtet oder manchmal steht im Beipackzettel nur Zelllinien. Dabei handelt es sich immer um tierische Krebszellen. Die sind fast ausschließlich von der grünen Meerkatze. Das ist eine Affenart, da werden diese produziert. Die Affen sind ja auch so ähnlich wie wir Menschen. Manchmal gibt es einen kleinen Unterschied, manchmal nicht. Und deswegen hat man gedacht, das kann man dann gut von dem einen auf den anderen verwenden. Grippeimpfung ist so hergestellt, ein Teil von der Grippeimpfung, ein großer Teil wird heute immer noch auf Hühnereiern produziert, aber die ganz neuen Produktionsverfahren, die Firma Baxter, machen wir ein bisschen Schleichwerbung, Firma Baxter oder jetzt ganz neu die Firma Novartis, die geht ja ganz, ganz neue Wege. Die Hepatitis A-Impfung unter anderem ist ebenfalls noch so produziert. Dann, und das ist das, was unsere Pharmaindustrie heute sagt, das ist das Nonplusultra, das Beste vom Besten. Für mich ist es so, und nach dem Motto, wenn schon schlecht, dann wenigstens richtig, gibt es die gentechnisch hergestellten Impfstoffe. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass ein Impfstoff, der ab jetzt neu entwickelt wird, also in der Zukunft, dass der grundsätzlich immer gentechnisch hergestellt ist. Auch diese neue HPV-Impfung, die Gebärmutterhalskrebsimpfung, ist gentechnisch hergestellt. Also ab jetzt in Zukunft gibt es keine andersartig hergestellten Impfstoffe mehr. Unsere Pharmaindustrie ist der Meinung, dass durch die Gentechnik kann sie das Ganze besser steuern, besser handhaben. Der Impfstoff sei sauberer, in Anführungszeichen. Nun ist es ja so, dass mit dieser gesamten Gentechnik unsere Pharmaindustrie ja überhaupt gar nicht weiß, was sie tut. Wir wissen nicht, was in uns geschieht, aber was noch schlimmer ist, die Pharmaindustrie und die Forscher wissen auch nicht, was sie damit tun. Und den Schaden, der hier angerichtet wird, und hier wird Schaden angerichtet, das werden wir heute im Laufe des Tages auch noch weiterhören, der Schaden, der jetzt angerichtet wird, der ist nicht jetzt sichtbar in jetzt den geimpften Kindern oder in ihnen, die sich jetzt impfen lassen, sondern dieser Schaden, der vererbt sich an die nächste, übernächste, überübernächste Generation. Und dieser Schaden, der ist erst dann so groß und bemerkbar, wenn es für uns keine Rückkehr mehr geben wird. Und das Ganze, das nennt sich dann schlichtweg biologische Katastrophe. So hergestellt ist zum Beispiel die Hepatitis B-Impfung, die ist rein gentechnisch hergestellt. Seit 1985, 86 gibt es nur noch gentechnisch hergestellte Impfstoffe. Dann HPV, das ist die sogenannte Gebärmutterhalskrebsimpfung. Ein Teil der Tollwutimpfungen ist ebenfalls so produziert und 99% von allen Tierimpfungen. Bei den Tierimpfungen geht man noch sorgloser um. Da sind auch Stoffe drin, die bei den Menschen schon seit Generationen, möchte ich fast sagen, verboten ist. Bei den Tieren, mein Gott, die können ja Gott sei Dank immer noch nicht reden, die können sich immer noch nicht wehren. Da darf man alles reinpacken, was es so gibt. In jedem Impfstoff sind zwischen 80 und 100 verschiedene Inhaltsstoffe enthalten. Ich habe jetzt vor zwei, drei Jahren, ich stelle Ihnen nachher noch meine Bücher vor, habe vor zwei, drei Jahren, als ich meinen zweiten Band von kritischer Analyse der Impfproblematik geschrieben habe, hatte ich mir vorgenommen, über die Inhaltsstoffe zu schreiben, weil über die Inhaltsstoffe lesen Sie nirgendwo etwas, höchstens mal ganz klein gedruckt, irgendwann fällt das Wort Quecksilber mal auf, aber sonst redet man nicht über diese Stoffe. Als ich mich angefangen habe mit dieser, und das sind jetzt erst ein paar Jahre her, mich dieser Thematik zu befassen, bin ich derart entsetzt gewesen, dass ich ganz kurz davor gewesen bin, meine ganze Vortragsreihe, meine ganze Arbeit bei Aegis einzustellen. Ich hatte ungefähr ein Vierteljahr regelrechte Depressionen, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Arbeit nicht weitermachen kann. Wenn Sie merken, was sich hier offenbart, wenn Sie merken, was hier geschieht, was hier drin ist in diesen Impfstoffen, und das wird nicht an Sie als Erwachsener verimpft, damit könnte ich noch leben, Sie sollten wissen, was sie tun, wenn sie sich sowas antun, sondern es wird in unsere kleinen Kinder, die wenige Wochen alt sind, hineingeimpft, die sich nicht wehren können, die nicht Nein sagen können und dem der Organismus nichts entgegenzustellen hat. Das ist ein harter Brocken, den muss man verdauen. In jedem Impfstoff sind, wie gesagt, zwischen 80 und 100 verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, die nicht im Beipackzettel erwähnt sind, weil laut Gesetz sind, und das ist nicht nur in der Schweiz, das ist Deutschland, Österreich, USA, das ist überall das Gleiche, laut Gesetz sind nur die Stoffe deklarationspflichtig, die zur Herstellung benötigt werden. Nein, die sind nicht deklarationspflichtig, Entschuldigung, die zur Herstellung benötigt werden, nicht deklarationspflichtig. Alles das, was zwischen Herstellung und Abfüllung passiert, was jetzt noch reinkommt, nur das muss laut Gesetz auf dem Beipackzettel erscheinen. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, da ist jetzt natürlich eine riesengroße Bandbreite, was nicht auf dem Beipackzettel stehen muss. Und was das Allerschlimmste ist, da möchte ich Ihnen ein ganz kurzes Beispiel erzählen. Vor etlichen Jahren, hat die Firma Merck, machen wir ein bisschen Werbung, hat die Firma Merck einen neuen Hepatitis B-Impfstoff produziert. Und im Beipackzettel stand drin, rekombinante Hepatitis B-Viren. Wissen Sie, was rekombinant heißt? Das heißt gentechnisch hergestellt. den Ausdruck, ich zeige Ihnen nachher nochmal, den müssen Sie sich merken. Das ist, damit wir Menschen ein bisschen, weil Sie wissen, wir sind ja ein bisschen skeptisch, wenn das Wort Gentechnik auftaucht, und dann umschreiben wir den Begriff und dann sind wir wieder alle harmlos und fallen wieder auf das Rein. Damals stand, wie gesagt, es seien in der Ampulle seien drin also rekombinante Hepatitis B-Viren und Kochsalzlösung. Also das heißt, Sie haben da eine Flüssigkeit, die harmlos ist, und da schwimmen ein paar Viren drin rum. Und das konnte ich nicht so ganz glauben. Dann habe ich in Deutschland beim Paul-Ehrlich-Institut angerufen, das ist die Stelle, die das Ganze überwacht, angerufen und habe gefragt, ob Sie mir mitteilen können, was in dem neuen Impfstoff drin ist. Es war so ein netter Herr am Telefon, dann sagt er zu mir, dann holen Sie sich doch einen Beipackzettel. Ja, sage ich, den habe ich vor mir liegen, der ist aber nicht sehr ergiebig, weil da steht nur drauf, Hepatitis B-Viren, die schwimmen in der Kochsalzlösung rum. Und dann fängt er an zu lachen, dann sagt er, Frau Petek, wenn Sie wüssten, was da alles drin ist. Ja, sage ich, deswegen rufe ich ja bei Ihnen an, weil ich dachte, Sie würden mir das mitteilen. Sagt er, das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich muss gar nicht meine Unterlagen raussuchen, sagt er, wenn das nicht im Beipackzettel drinsteht, ich habe auch nicht mehr. Sag ich, Augenblick, Sie haben doch diesen Impfstoff, dieses Medikament zugelassen. Sie müssen doch, das war meine, als naiver Mensch, meine Ansicht, also dazu mal, Sie müssen doch von der Pharma, vom Hersteller Unterlagen, ich hatte mir vorgestellt, die müssen mit dem Lastwagen vorfahren, die Firma Merck, und muss Unterlagen liefern, Studien und so weiter. Sagt er, nein, Frau Petek, das ist ein kleiner, dünner Ordner, sagt er, Blödsinn. Und da steht alles das nicht drin. Sag ich, Sie haben dieses Impfstoff zugelassen und Sie wissen nicht, was drinnen ist? Nein, sagt er, das läuft, das ist ganz offiziell und legal, das läuft unter Betriebsgeheimnis. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, der Zulassungsbehörde mitzuteilen, was alles drin enthalten ist. Ja, sage ich, wie können Sie dann zulassen? Wenn Sie nicht wissen, was drin ist, dann wissen Sie auch nicht, ob es schadet. Ja, sagt er, da müssen wir halt Vertrauen haben. Na, wunderbar. Ich lege das Telefon auf und denke, naja, Deutschland, oder? Ha, in der Schweiz ist das aber ganz anders. Da geht alles geordnet und gesittet zu. Da ist alles streng und geregelt. Und rufe damals bei der IKS, heute heißt es Swissmedic, an. Da war auch ein netter Herr am Telefon und der erzählt mir genau das Gleiche. Betriebsgeheimnis, sagt er. Diese Dinge, die müssen nicht deklariert werden und wenn sie nicht müssen, dann werden sie auch nicht. Wer legt schon gern sein Geheimnis offen? Dann dachte ich, jetzt probiere ich es noch mit Österreich. Vielleicht gibt es ja in Wien mehr Ordnung als im restdeutschsprachigen Raum und habe dann feststellen müssen, dass es in Wien genauso zu und her geht als in Berlin und in Bern auch. Den Rest habe ich dann gar nicht mehr rumtelefoniert, weil ich dachte, wenn es da schon so zugeht, was glaubten Sie, wie es da erst in Italien ausschaut? Also es ist überall das Gleiche. Selbst in den angeblich zivilisierten Ländern, wie wir im deutschsprachigen Raum, gibt es das Betriebsgeheimnis, das den Hersteller schützt und den Patienten, das wo wir sind, im Regen stehen lässt. Das ist offiziell Gesetz und das darf so sein. Auf dem Beipackzettel, wie gesagt, stehen nur die Dinge, die nachträglich zugefügt werden und da passt man natürlich auf, was man nachträglich zufügt, damit man noch deklarieren kann, damit man nicht wirklich in die Schlagzeilen gerät. 98% von diesen Inhaltsstoffen sind reine Nervengifte. Und wenn wir uns das vorstellen, das ist ja für uns erwachsenen Menschen, ist das ja schon happig, und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir reden ja jetzt immer, das möchte ich jetzt, dass Sie von dem ausgehen, dass wir von wenigen Monate alten Kindern reden, auf die diese Dinge zukommen. Die werden von der chemischen Industrie produziert und werden an die Pharmaindustrie abgeliefert. Die Pharmaindustrie, die produziert Aluminiumsulfat und Antibiotika, ich gehe nachher noch ein bisschen drauf ein, und ansonsten der ganze Rest, der wird von der chemischen Industrie produziert und die Pharmaindustrie übernimmt das, das wird nimmer untersucht, von der chemischen Industrie übrigens auch nicht besonders, gell, da bin ich extrem erschüttert gewesen, sondern das wird einfach genommen, in die Impfstoffe reingepackt und mein Gott. Und ausprobiert wird es in dem Moment, wenn ein Impfstoff zugelassen ist. Die ersten 5 Jahre einer Zulassung eines Impfstoffes oder eines Medikaments, die gelten als klinische Studie. Nicht, dass Sie denken, das ist alles vorher schon untersucht und so, das ist nur an ganz wenigen ist das vorher geprobt worden. Und in dem Moment, wie jetzt der Gebärmutterhalskrebsimpfstoff, der wird jetzt im großen Rahmen getestet. An jedem Einzelnen von Ihnen, hoffe ich nicht, der sich impfen lässt damit. Oder die sich impfen lässt damit. Obwohl, wir impfen ja jetzt schon die Männer. Habt ihr das gewusst, dass auch Männer Gebärmutterhalskrebs kriegen können? Tja. Also weniger Gebärmutter, das haben sie dann gemerkt, das können sie dann den Männern doch nicht verkaufen. So weit medizinisch oder biologisch kennen sich doch schon aus, die Männer, gell? Jetzt hat man ihnen aber versucht zu erklären, vor allen Dingen in Österreich, das tut mir ja so leid, ich habe das immer für ein vernünftiges Land gehalten, aber irgendwie, mein Gott, also. Vor allen Dingen in Österreich versucht man jetzt, die Buben auch zum Impfen zu bringen, und zwar, müsst ihr aufpassen, das ist aus folgendem Grund. Und ich kann Ihnen versichern, in den USA macht man das bereits, und die Mütter von den Buben, und die Buben sind ganz scharf auf die Impfung. Und wissen Sie warum, mit was für einem Argument man die verkauft? Ah, jetzt passen Sie auf. Natürlich kann der Bub keinen Gebärmutterhalskrebs kriegen, aber er könnte sich beim Geschlechtsverkehr bei dem Mädchen anstecken Und dann würde er, und jetzt passt auf, jetzt kommt das Zauberwort, dann würde er Peniskrebs kriegen. Könnt ihr euch vorstellen? Das beste Stück. Jetzt ist Panik angesagt. Und jetzt schreien alle in den USA, die Mütter für die Buben nach der Impfung. Jetzt haben die Österreicher gemeint, die Mütter kriegen auch die gleiche Panik. Aber das ist ja, die Diskussion, hoffe ich, ist ja weg vom Fenster jetzt. Im Impfstoff sind enthalten die sogenannten Antigene, das sind Bakterien, Viren. Dann Konservierungsstoffe, das ist ganz, ganz wichtig. Also was heißt wichtig? Also für die Pharmaindustrie ist es wichtig. Konservierungsstoffe sind bei allen Totimpfstoffen gesetzlich vorgeschrieben. Also die müssen rein, ob sie wollen oder nicht. Für den humanen Impfstoff, das heißt für die Anwendung bei Menschen, sind nur drei Konservierungsstoffe zugelassen. Das reicht aber. Das ist Thiomersal, Natriumthiamophonat und 2-Phenoxyethanol. Thiomersal besteht zu 48,9% aus reinem Quecksilber und Natriumthiamophonat zu 43,7% aus reinem Quecksilber. Einfach soweit dazu zum Sagen. Ganz offiziell heißt es jetzt, dass seit 1998, beziehungsweise jetzt wirklich seit dem, also da hat man es versuchsweise gestartet, jetzt definitiv seit dem Jahr 2000, dürfen Kinderimpfstoffe kein Quecksilber mehr enthalten. Jetzt ist es aber so, das habe ich Ihnen ja vorher schon gezeigt, nur die Stoffe sind deklarationspflichtig, die nachher nachträglich zugefügt werden. Was vorher gemacht wird, das ist nicht mehr deklarationspflichtig und dann wird immer noch Quecksilber verwendet. Und das kann man filtern und reinigen, so viel man will. Das ist nachher immer noch vorhanden, heißt, kann nachher ebenfalls noch schaden. Quecksilber führt bei unseren Kindern zu Lern- und Konzentrationsstörungen, zu diesen Zappelphiliben, die wir haben in den Schulen, zu diesen hyperaktiven Kindern, die ja heute ein Drittel von der Klasse ausmachen, wo ja in der Regel schon pro Klasse einige behandlungsbedürftig sind. Und das ist natürlich ein wunderbares Geschäft. Erst macht die Pharmaindustrie, jetzt reden wir von Novartis, erst machen sie krank durch die Impfungen. Dann gibt es Ritalin, machen wir ein bisschen Werbung, gell, damit ihr wisst, um was es geht. Dann gibt es Ritalin und weil das ja sowieso so gefährlich und so schädlich ist, hat Novartis jetzt noch ein anderes Medikament entwickelt, das die Nebenwirkungen von Ritalin in den Griff haben soll. Schon nur mit den drei Medikamenten, beziehungsweise mit den drei, also Impfstoff und die zwei Medikamente, hätte Novartis ausgesorgt und Daniel Vasella könnte seinen Lohn auch Ende dieses Jahres, seine Millionen wieder einkassieren, das ist ja wichtig. 2-Phenoxyethanol ist seit mehr als 20 Jahren in der Forschung als schwer nerven- und nierenschädigend bekannt. Das ist genauso wenig harmlos wie das Quecksilber auch. Nur, wir reden nur im Moment über Quecksilber, weil das in der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit bekannt ist. Über Natriumthiamophonat, über 2-Phenoxyethanol redet man noch nicht so drüber. Vor allen Dingen auch deswegen, weil der Name so schwer auszusprechen ist, gell? Adjuvantien sind drin enthalten, das kommt vom Lateinischen adjuvare, helfen, das sind die sogenannten Hilfsstoffe. Die sind ganz, ganz wichtig, sagt die Pharmaindustrie. Ich zeige Ihnen nachher noch warum. Da sind zum Beispiel Lösungsmittel, Puffer, Phosphate, Carbonate, Stabilisatoren, Medium 199 ist besonders beliebt beim Impfstoff, Polysorbat 80, hydrolysierte Gelatine, das hört sich jetzt schon fast lecker an, gell? Ich möchte Ihnen da nicht den Appetit verderben auf Mittag, deswegen sage ich Ihnen nicht, wie man das herstellt, sondern hydrolysierte Gelatine ist unter anderem dafür zuständig, dass es so viele Allergien bei unseren Kindern gibt. Dann Humanalbumin wird aus folgendem Grund mit hineingepackt in den Impfstoff. Man weiß, mit Mann meine ich unsere Pharmaindustrie, dass Kinder oder überhaupt jeder Mensch, aber vor allen Dingen Kinder, einen anaphylaktischen Schock erleiden können durch das Impfen. Weil dieser Impfstoff ist Fremdeiweiß und der gelangt auf einem unnatürlichen Weg in den Körper rein. Das erkläre ich gleich noch. Und deswegen kann und tun auch viele Körper dann halt eben mit einem anaphylaktischen Schock reagieren. Und um dem vorzubeugen, packt man Humanalbumin mit hinein, damit wenigstens das Schlimmste vom Schlimmen im ersten Moment, wenigstens in der Praxis, weil das wird sich herausstellen, das kam tatsächlich vom Impfen sein, damit das wenigstens ein bisschen verduscht wird. Wie Sie sehen, wenn Sie das so lesen, das hört sich an wie die Rückseite vom Gummibärchen. Pack, gell? Obwohl es hat, und ich bin auch sicher, dass man die Sachen, was im Gummibärchen zu suchen haben, damit die schön grün, blau und gelb bleiben und nicht aneinander kleben, aber ich bin nicht sicher, ob diese Dinge in meinem 2 Monate alten Kind etwas zu suchen haben. Da bin ich nicht ganz sicher, gell? Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass die Kinder das bei sich im Körper haben, dann hätte er sie so auf die Welt geschickt. Da er es nicht gemacht hat, ist zu zweifeln, ob das Zeug da reingehört. Aluminiumsulfat ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten und es gibt ja auch, vielleicht wissen Sie das, Impfstoffe für den älteren Menschen, je nach Land ist das ab 60, 65. Dort ist vermehrt Aluminiumsulfat enthalten, weil der ältere Mensch schlechter Antikörper bildet, packt man vermehrt Aluminiumsulfat für den älteren Menschen in den Impfstoff mit rein. Jetzt ist aber folgendes Problem, man weiß, dass die zum Beispiel Alzheimer-Patienten, dass die sehr viel Aluminium im Körper haben. Eben dadurch entsteht Alzheimer. Das heißt, wir provozieren diese Alzheimer-Patienten. Die allermeisten sind künstlich erschaffen. Dann Zusätze sind drin, das heißt das, was nachträglich zugesetzt wird nach der Herstellung. Das sind Emulgatoren, da muss man ja schauen, dass das Ganze, dass das nicht absetzt, gerinnt oder so weiter, diese schöne Masse, damit das auch für den Arzt nicht grauslich ist zum Anschauen, damit das schön ist. Und deswegen führen da Emulgatoren rein, damit das eine homogene Masse wird. Antibiotika ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten, meist sehr starkes und dann auch noch gemischt verschiedene, damit es sich lohnt, die ganze Sache. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens. Diese Impfstoffe, die auf Tieren gezüchtet werden, da sind ja Viren und Bakterien, die von dem Tier über den Impfstoff auf den Menschen übertragen werden können. Und um diese Bakterien einigermaßen im Griff zu halten, ist Antibiotika drin. Zweitens, dieses Aluminiumsulfat, was ich vorher erwähnt habe, was im Impfstoff drin ist, das soll Entzündungen im Körper verursachen. Auf Entzündungen reagiert der Körper, er reagiert mit Antikörpern, deswegen ist Aluminiumsulfat drin. Und damit diese Entzündungen nicht überhand nehmen, damit man die unter Kontrolle hat, packt man Antibiotika mit rein. Dann Formaldehyd ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten. Das ist der Stoff, den die Möbelhersteller schon lange nicht mehr in die Möbel einbauen dürfen, weil man weiß, dass wenn ich zwischen diesen Möbeln lebe und das einatme, dass das krebserregend ist. Aber unseren 2 Monate alten Kindern darf ich diesen Stoff ungeschützt einfach so in den Körper hineinspritzen. Und dann wird noch behauptet, das macht stramme und gesunde Erwachsene. Wenn ein Stoff schon nur dann schädlich ist und dann auch gerade krebserregend ist, wenn ich ihn einatme, wie schädlich muss er dann sein, wenn er unter Umgehung von allen Abwehrmechanismen direkt in den Körper hineinkommt? Da macht sich keiner Gedanken drüber. Dann gibt es Rückstände. Das heißt, jetzt haben alles gefiltert und gereinigt und das endgültige Resultat. Es ist immer noch Quecksilber drin, Thiomersal, die rekombinanten Organismen vom gentechnisch hergestellten Impfstoff, die Nährlösungen, alles ist immer noch nachweisbar, sprich, es kann auch natürlichen Schaden anrichten. Ganz oben diesen Satz, den möchte ich Sie bitten, dass Sie sich den 2-3 Mal durchlesen, das ist das, was mich am meisten erschüttert hat. Die Pharmaindustrie gibt zu, ohne Inhaltsstoffe im Impfstoff bilden sich bei uns im Körper keine Antikörper. Also ich möchte jetzt ein Beispiel dazu bringen. Unser Sohn hat letztes Jahr, wir haben doch eine sogenannte Masernepidemie in der Schweiz, gell? Das wisst ihr das vielleicht. Ich hoffe, ihr seid alle geimpft, die vom Ausland daherkommen, nicht damit ihr das mit nach Hause nimmt. Unser Sohn, Gott sei Dank, hat auch zu den Kandidaten gehört letztes Jahr, hat auch die Masern durchgemacht. Und dem musste ich nicht nachher, als er wieder gesund war, noch einen Löffel Quecksilber hinten nachschieben oder noch ein bisschen Aluminium zum Lutschen geben. Der hat trotzdem seine Antikörper gehabt und der wird nie wieder Masern kriegen. Warum funktioniert das nicht bei der Impfung? Warum nicht? Weil eine Impfung ganz anders einen Körper stimuliert. Eine Impfung gelangt auf einem ganz anderen Weg in den Körper hinein als diese Krankheit an sich. Das hat was mit zellulärer, humoraler Immunität zu tun. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das kann ich nachher gerne im kleinen Rahmen noch erklären. Und deswegen kann eine Impfung mich nicht schützen. Und weil man das weiß, muss man diese ganzen Hilfsstoffe hineinpacken, damit sich Antikörper bilden. Aber gleichzeitig gibt unsere Impfindustrie unsere Forscher seit über 20 Jahren zu, dass die Höhe des Antikörpers nichts über den Schutz aussagt. Also wenn ich viele Antikörper habe, heißt das nicht, ich bin geschützt, oder wenn ich keine habe oder wenige, ich werde krank, sondern Antikörper, dass ich sie habe, bedeutet lediglich, mein Körper hat Kontakt mit dem Erreger gehabt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die gesamte Aussage. Nur diese Tatsache, die ist noch nicht bis ins Volk vorgedrungen und deswegen darf man uns noch erzählen, hast du viele Antikörper, bist du geschützt, hast du keine, pass auf. Aber so funktioniert das eben nicht.
Ganz genau. Soweit also aus dem Vortrag von der Anita Petek-Dimmer. Wir machen eine zweite Sendung über Impfungen und zwar in der nächsten Ausgabe gerade am 27. September. Zweite Ausgabe also von Impfungen in der Sendung Fact Is. Ihr habt es gemerkt, es ist so umfangreich, dass wir hier nicht einfach mit drin abklemmen können. Außerdem kommt dazu, dass der Vortrag von der Frau Anita Petek-Timmer sehr, sehr interessant ist. Das habt ihr jetzt selber feststellen können beim Zuhören. Der helle Wahnsinn, wenn ich es mal so darf ausdrücken. Ich habe selber Kinder, bin selber auch geimpft, etc. Und aus älterer Stimme auch ging um mich vor der Frage, impfen ja oder impfen nein. Das wäre schon mich gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreich mit der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch, der David Ewischli. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anruf, euer Anregungen, eure Mitteilungen, schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und schauen, was ihr für Themen habt, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung eure Kommentare, die ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaltet das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact is. Wie ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 6:30 kommt die aktuelle Sendung. Am Mittwoch, am Tag drauf also, jeweils um 12:30 kommt die Wiederholung. Fact is, Hintergrundinfos mit Durchblick, das wäre es gewesen. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge.
Radio Kaiser.